Herzlich willkommen zur zweiten Folge von Heute war alles Podcast. Hier sind Juri und
Mo.
Und wir sprechen heute darüber, dass Mo jetzt bei Universe unter Vertrag ist und ob er jetzt reich ist. Mo, bist du jetzt reich?
Abonniert alle diesen Podcast. Und nein, ich bin nicht reich.
War natürlich ein super Opener, aber wir wollen heute über was anderes reden. Und zwar, wir haben in der ersten Folge darüber gesprochen, über Songwriting bis hin zu die Songs sind fertig, was kommt aufs Album drauf. Und heute sprechen wir drüber, über Produktion. Das heißt, wie nimmt man auf, wer nimmt auf. Wir wollen auch mal so ein bisschen Marketing-Insights machen. Was braucht man? Braucht man einen Verlag, einen Vertrieb, ein Label? Was ist überhaupt was? Darüber reden wir heute. Und da der Moder gerade so voll im Thema ist mit seinem Album, wird er euch da, glaube ich, viele Fragen beantworten können. Um Songs aufzunehmen, braucht man einen Produzenten. Und du hattest nicht nur einen, sondern ich glaube drei oder vier fürs Album.
Ja, also die Instrumentals haben Quizzo, Phil, Stefan Zepp und Maxi, aka Citrus, gemacht. Und das Klavierthema von Das kleinste Problem hat Nico gemacht und Gab war auch noch der Haus- und Hofproduzent von Nico, war auch noch bei Blindes Herz dabei. Ich glaube, ich habe keinen vergessen. Ja.
Warum gerade die? Also gibt es so Kriterien, nach denen du guckst, wer was produziert, oder sind das Leute, die eh schon im Songwriting beteiligt sind?
Nee, Songwriting tatsächlich nicht. Aber das sind Jungs, die meinen Geschmack treffen. Und das sind Jungs, die Bock haben, sich auch weiterzuentwickeln, ihren eigenen Horizont so ein bisschen zu erweitern und sich auch auf mich einzulassen. Also es ist so ein gegenseitiges Aufeinander-Einlassen und dadurch dann so eine Symbiose schaffen, dass mein Ding ein bisschen abgesteppt wird auf ein anderes Level einfach. Oder ich aus meiner Komfortzone rauskomme und mal was Verrücktes anderes mache oder ja. Also diese Symbiose macht meine Musik einfach besser und lässt meine Musik sich weiterentwickeln. So, das ist irgendwie so der Anspruch an Producer.
Wie viel so musikalischen Impact hast du dann bei deinen eigenen Songs? Also du spielst ja in dem Sinne kein Instrument, aber du bist ja Musiker. Wie läuft das ab? Wie viel, sagen wir, machen Producer dann wirklich und wie viel kommt von dir, dass du sagst, aber ich stelle mir das so und so vor?
Also meine Vorstellungen sind schon relativ klar meistens. Ich kann das natürlich nicht so theoretisch gut fachterminologisch artikulieren, weil ich nicht Jazz in Osnabrück studiert habe. So.
Dann würdest du auf jeden Fall auch ganz abgefahrene andere Musik machen. Skip, skip, skip.
Also genau, wie du schon sagst, ich bin kein Instrumentalist, ich kann keine Noten lesen, ich kann dir ein C-Dur spielen, aber warum das C-Dur heißt und was genau, ne, das kann ich dir nicht sagen. Deswegen ist Musik bei mir sehr, sehr gefühlsbasiert. Ich weiß noch, bis vor so 3-4 Jahren konnte ich immer nur sagen, ja, finde ich gut oder finde ich nicht gut. Oder finde ich interessant, wie Chris jetzt sagen würde.
Kleiner Hinweis auf die erste Folge, falls ihr die nicht gehört habt.
Genau. Aber mittlerweile weiß ich schon eigentlich genau, wo ich hin will. So. Oder wo meine Vision ist relativ klar, auch vom Playback. So, ich kann es natürlich immer noch nicht so, ey, ich spiele mal anstatt ein H, da ein G oder so, das kann ich nicht sagen. Aber ich setze mich dann halt auch einfach doof ans Klavier und spiele die Melodie irgendwie dann so nach Hören nach und denke so, ah nee, hier soll es lieber dahin gehen, da lieber dahin. Vom Drumset vielleicht eher in eine andere Richtung oder von der Drumsetzung oder da fehlt nochmal ein Synthi, was hältst du davon, wenn wir da noch ein paar geile Brasses reinbringen als Steigerung. Also es ist schon relativ klar, aber die Producer dürfen und sollen vor allem auch ihre eigene DNA natürlich komplett einbringen. So, es ist nicht so, dass die jetzt meine Dienstleister sind, sondern ich komme ja zu denen, weil ich das, was die machen, auch feiere.
Ja, so. Ja. Wir wollen auch den HörerInnen so ein bisschen mal einen Einblick geben, wie sich das im Studio dann anfühlt. Also Songs sind ausgewählt, die Songwriting-Camps sind zu Ende. Du gehst ins Studio und musst jetzt, auch das Instrumental ist quasi vorbereitet. Das heißt, Mo fängt erst dann ein zu singen, wenn das ready ist. Du bist, das klingt ein bisschen dumm, aber so gelernter Rapper, jetzt singst du mehr. Hast du da noch manchmal das Gefühl, dass du unter anderen Druck stehst, wenn du singen musst, oder ist das für dich schon so normal geworden, dass du denkst, ab im Studio, ich singe jetzt Tracks ein?
Das ist schon relativ normal geworden. Was das angeht, bin ich auch relativ reflektiert und weiß für mich mein eigenes Standing von mir selber einzuschätzen. So, ich bin nicht der geborene Sänger. Wie gesagt, ich kann keine Ahnung, welche Töne ich da singe, im, doof gesagt. Und wenn es dann um Harmonien geht, dann komme ich jetzt schon näher ran. Aber auch das ist, kann ich dir theoretisch nicht erklären. Mhm. So, wenn ich mich da mit dem Nico, wenn der Nico und mir dann teilweise Sachen sagt, sag ich, hey, jetzt nochmal auf Deutsch für mich. So. Aber es ist schon normal geworden und ist auch nicht so, dass ich mich unwohl dabei fühle, sonst würde ich es ja nicht machen. Aber ja, dauert dann hier und da vielleicht mal ein bisschen länger, bis ich mich dann irgendwie warm gesungen habe oder so, weil ich halt, wie gesagt, einfach alles nach Gefühl und nach Gehör auch irgendwie mache. Und klingt jetzt total amateurhaft alles, ne?
Geht eigentlich.
Dafür klingt das schon relativ professionell, was wir machen.
Aber ich glaube, es geht so vielen Menschen so, dass die das so ähnlich machen wie du. Also ich glaube, die wenigsten SängerInnen sind so musikalisch so krass ausgebildet. Also das ist, ich glaube, da muss man sich gar nicht komisch bei fühlen. Ist es so, bist du aufgeregt, bevor es ins Studio geht, weil du weißt, das, was ich jetzt hier mache, werde ich mir noch in 20 Jahren entweder anhören und sagen, boah, habe ich das geil eingesungen oder ups, da war an dem Tag war ich aber nicht gut drauf.
Bei mir gibt es die, doch bei einem Song tatsächlich, glaube ich, auch auf dem Album war ich überhaupt nicht gut drauf. Aber da war ich richtig schlecht drauf. Hm. Und das höre ich tatsächlich, wenn ich einen Song höre, aber ist okay, ist fein. Weil ich glaube, nur ich nehme das wahr. Aber ansonsten, ich bin nicht aufgeregt, wenn ich da hingehe. Also ich weiß eigentlich immer relativ, da bin ich professionell genug zu sagen, okay, ich deliver halt einfach. So. Weil ein Großteil, das ist ja nicht mehr viel kreative Arbeit, die ich da leiste. Ein paar Harmonien sind noch kreativ oder ein paar Adlibs, ein paar sind irgendwie noch kreativer Teil.
Das wollte ich eh fragen, verändert sich beim Prozess des Recording Songs für dich?
Manchmal, ja.
Hm. Auch ja. Text?
Seltenst. Text selten.
Hast du was auf dem Album, wo du gerade denkst, boah, da habe ich den Text beim Einsingen geändert, wo du dachtest, fühlt sich jetzt doch nicht so geil an?
Gab es ein, zwei Songs tatsächlich.
Kann man da schon drüber reden? Sind die schon raus? Oder?
Och, kann ich ja so drüber reden, aber ich überlege, also ich weiß, dass es das gab. Ich überlege gerade, ob mir das jetzt ad hoc einfällt. Da ging es aber, glaube ich, eher um eine entweder zu lange Lücke, die ich gestopft habe, oder um das genaue Gegenteil, dass es zu viel Text war und ich habe es ein bisschen entschlackt noch. Ja. Weil ich es mir eigentlich vorher so relativ gefüllt gut vorgestellt habe, aber dann bei der Aufnahme gemerkt habe, ah, es klingt doch ein bisschen hektisch und irgendwie unruhig.
Ich weiß nicht, vielleicht für die Leute, die jetzt nicht so viel Studioerfahrung haben, für die ist vielleicht noch wichtig so, dass man selten eigentlich einen Song durchsingt. Das heißt, man hat verschiedene Takes, die man am Ende zusammenschneiden, guckt, ey, da hat sich das gut angehört, da hat sich das gut angehört. Es gibt Sänger, die brauchen unglaublich viele Takes und es gibt SängerInnen, die brauchen weniger. Und das ist selten davon abhängig, wie gut jemand ist, sondern eigentlich wie fanat man vielleicht in bestimmte Details ist oder vielleicht auch ein bisschen tagesformabhängig. Mhm. Bist du einer von denen, die sagen, ey, ich mach das nochmal und nochmal und nochmal, oder bist du so, ey, ich habe das jetzt so gemacht, das ist das, was ich heute machen kann, das ist jetzt gut so?
Ich gehe relativ klar ins Studio. Ich weiß eigentlich, so, wenn ich vor dem Mikro stehe, fange ich nicht erst an zu überlegen, wie ich es jetzt mache, sondern ich bin da. So, ich fahre jedes Mal nach Essen ins Studio, fahre eine Stunde hin, fahre eine Stunde zurück und denke so, meine Zeit ist auch begrenzt. So, die Zeit von Phil ist auch begrenzt. Ich muss jetzt hier delivern und ich weiß, was mein Job ist einfach an dem Tag. Dementsprechend, das klingt jetzt total nüchtern und emotionslos.
Im Vergleich zu deinem Songwriting klingt es nüchtern, ja, voll. Ja.
Aber ich bin fokussiert.
Ja, ja.
Ich bin vorbereitet, das ist es. Mhm. Ich bin einfach vorbereitet. Ich weiß, wenn ich ins Studio gehe, was ich wie machen will. Ich glaube, so im Schnitt haben wir schon so von allem, was wir da machen, schon so 20 Takes. Mhm. Und meistens hören wir uns die ersten 4, 5, dann nachher bei eben genau das, bei dem, was du gesagt hast, diese Spurenauswahl, hören wir uns die ersten 5 gar nicht an, weil die wirklich dann so dieses Warmsingen sind meistens, bis ich dann da bin. Die kann man sich auch echt nicht anhören meistens. Genau, und aus den anderen 10 bis 15 suchen wir uns dann meistens das Beste raus, beziehungsweise ist es bei mir dann auch so, wenn ich einen Take habe, bei dem ich direkt das Gefühl habe, aber der war gut, sage ich, markieren, dann wird er schon mal vorgemerkt als, oh, das könnte was Gutes sein, damit man nicht nachher 10 Sachen irgendwie 15 Mal dieselbe Stelle hört und irgendwann einfach gar keinen Peil mehr hat, was jetzt besser war als das andere. Aber ich bin da schon, ich höre relativ schnell, welche Stellen gut waren und welche nicht.
So, gibt es da so einen Peak auf dem Album, wo du sagst, boah, bei dem Song habe ich mich richtig schwer getan und der quasi, den habe ich mit ein paar Takes weggesungen? Hast du da was im Kopf, wo du sagst, ah, der Song, keine Ahnung, ist vielleicht auch gesanglich einfach schwieriger. So gibt's, ist ja bei dir auch eine Bandbreite irgendwie an Songs, wo manche vielleicht ein bisschen leichter sind, manche ein bisschen schwieriger.
Wie lang ist zum Beispiel sehr, sehr schwierig? Mhm. Bei dieser Stelle, ist es nur eine Phase, oder sind wir gerade schon dabei, uns zu verlieren? Da haben wir auch als Stilmittel tatsächlich Autotune ein bisschen mehr reingedreht und so. Aber nichtsdestotrotz war ich da mit meiner Studio-Performance sehr, sehr zufrieden. Ich weiß, dass ich mich bei Ich kann nicht pennen relativ schwer getan habe in den Strophen, weil das so eine Stimmlage war, in der ich mich einfach nicht so krass wohlgefühlt habe. Siehst du hier, ich nicht, halb vier, ich bin. Das ist so zwischen diesem Tiefen, was ich ganz gut kann, was man so bei Green Flags zum Beispiel in den Strophen auch hat.
Wo du powern
kannst, und dem, wo ich powern kann und einfach auch, weil ich auch da die Ausbildung nicht genossen habe, einfach oft drücke. So, ne? Und das genau dazwischen heißt, ich fliege irgendwie da rum und habe keine Anker, an denen ich mich festhalten kann, sondern ich mach einfach und hoff, da kommt was Gutes bei raus. Also das singe ich mit relativ wenig Stimmkontrolle.
Ja, ja.
Das ist so einer der Songs, wo es ein bisschen schwieriger
ist. Ich glaube, das ist halt auch einfach so ein bisschen, ja, wie beim Sport, so Bewegungen, die man nicht oft gemacht hat, fühlen sich einfach komisch an. Genauso ist das als Sänger oder Sängerin halt einfach ähnlich, ne?
Ja.
Also das wird wahrscheinlich bei den nächsten Aufnahmen, wo du in einer ähnlichen Lage singen musst, vielleicht schon deutlich besser. So. Und dieses Gefühl von, das, was ich jetzt hier mache, ist für die Ewigkeit. Hast du das manchmal? Also dieses Festhalten von etwas, also zum Beispiel für mich ist so, wenn ich Musik mache oder irgendwas Kreatives mache, dann ist am Ende das Bild, das Gemalte, und ich weiß, das ist so nur das Ende, aber der Weg dahin, den juckt am Ende keiner mehr. Alle werden nur noch das Bild sehen.
Mhm.
Und bei deiner Musik wird es ja wahrscheinlich ähnlich sein. Leute werden nur den Song hören. Scheißegal, wie es dir an dem Tag ging, egal, wie du den Song geschrieben hast, die werden nur den Song hören. Macht dich das manchmal nervös?
Nö. Für mich ist eher der Punkt, für mich ist das was für die Ewigkeit, weil ich in 10 Jahren auch nochmal da durchgehe und denke, wow, was für eine Phase hast du da durchlaufen. Leider Gottes ist es ja bei den HörerInnen da draußen, bei den meisten zumindest, nicht mehr der Fall. So dieses Klassiker-Ding, Freitag kommt mein Album raus, 2 Tage später schreibt mir jemand, ey, geiles Album, wann kommt was Neues? Also, du lachst, ja, so das war bei meinem letzten Album so, wo ich mir denke, ey, ich habe 1,5 Jahre mir den Arsch dafür abgearbeitet so und bin durch Ups and Downs des Grauens gegangen und lass dich daran teilhaben und du konsumierst und verdaust und scheidest das so schnell aus. Wow.
Ist vielleicht deswegen auch wichtig, deswegen den Leuten das mal so vielleicht auch mal vor Augen zu halten, quasi wie aufwendig eine Produktion ist. Also ich kann, mich würde das auch wütend machen, wenn jemand das zu mir so sagt, wann kommt der nächste Song.
Ich kann es denen aber nicht verübeln.
Genau, man kann es irgendwo, kann man es verstehen, ist die Entwicklung, weil natürlich so schnell auch Songs rausgeballert werden, weil es auch im Vergleich zu früher einfacher wird zu produzieren.
Ja.
Also wir haben eben diese 100.000 Takes, das kann man vielleicht nochmal erwähnen, früher hast du halt auf Band aufgenommen, da hast du tatsächlich eine bestimmte Länge an Band, wenn die aufgebraucht war, dann war die aufgebraucht. Bei uns können nur die Nerven irgendwann halt so sagen, sorry, jetzt ist nicht mehr. Aber deswegen glaube ich, da kommt die Schnelllebigkeit her und da muss man ein bisschen mit leben, dass Leute halt sowas fragen, ne?
Ja, es ist ja alles, ne? Es ist ja irgendwie 3 Milliarden Songs pro Freitag, oder Donnerstag 23:59 die dann rauskommen, die immer kürzer werden. Auch auf meinem Album ist es auch nicht anders. Die Aufmerksamkeitsspanne ist einfach kürzer. Dank Stories, YouTube-Shorts, TikToks, die allesamt 20, 30 Sekunden maximal sind. Ich merke das selber, dass ich, gerade in den letzten Wochen tatsächlich, normal habe ich immer so kurz vorm Pennen, gucke ich mir dann auf YouTube irgendwie so Dokus an oder sowas. Nicht so Dokus, sondern so Dokus.
Das ist auch so geil. Das ist so ein Stream, da kannst du Leuten mal so Doku gucken zu gucken. Boah, das wäre so crazy.
Ich
find's
geil, aber es würde mich auch aggressiv machen. Da setzt doch da die 6 hin. Gucke ich mir eigentlich immer Dokus an. Und erwische mich in den letzten Wochen immer häufiger dabei, wie ich einfach nur noch YouTube-Shorts gucke.
Oh ja, ich auch.
Weil mir alles andere, aber der ist wirklich krank.
Ja.
Also deswegen sage ich, man kann den Leuten das eigentlich nicht mehr vorwerfen, dass diese Aufmerksamkeitsspanne nicht so da ist, wenn man sie ja selber in Teilen
nicht hat.
Du
musst dich halt, wenn man das ändern will, in die andere Richtung trainieren. Ne? Und das, was mich ein bisschen erleichtert, ist, dass der Trend auch langsam wieder in die andere Richtung geht. Also dass es Bands gibt, die da so aktiv gegenarbeiten. So, das ist jetzt schon ein schweres Genörde. Wir sind auch, gleich reden wir wieder für jeden. Aber das muss ich einmal kurz loswerden. Zum Beispiel Bilderbuch, so die Band Bilderbuch. Die haben halt jetzt angefangen, wieder Songs zu machen, die teilweise so 1 Minute Intro haben.
Mhm.
So eine Band auf diesem Level quasi. Das heißt, ich glaube, dass die Bewegung auch ein bisschen wieder in die andere Richtung geht, dass Songs vielleicht wieder ein Ticken länger werden, weil 2 Minuten 15 und so ist schon sehr kurz.
Glaube ich nicht.
Meinst du nicht? Glaubst du, es wird noch kürzer?
Ich glaube, es wird noch kürzer.
Boah, das wäre schon schade. Am Ende hören wir nur noch Refrains.
Darauf läuft es
ja, ein bisschen ist es so.
Ich meine, haben die Backstreet Boys ja damals auch gemacht.
Ja, aber komm, das waren auch Refrains aus dem Himmel.
Ja, das waren 7 Refrains auf einem Song. Gib mir einen Refrain von diesen 7, die sie eigentlich machen. Und ich hätte einen Hit.
Ja.
Nee, aber also grundlegend ist genau diese Entwicklung auch safe einer der Gründe, warum ich mir jetzt definitiv noch mal gut überlege, ob ich irgendwie in den nächsten Jahren irgendwann noch mal ein Album mache. So.
Ja. Aber wir haben gerade schon Refrains aus dem Himmel und ich möchte jetzt eine Überleitung à la Markus Lanz machen. Stimmen aus dem Himmel, du hast ja auch Feature-Gäste. Wie kommt es zu denen?
Wow, einer feiert sich gerade richtig krass. Ja, ich habe den Nico drauf, das ist eigentlich relativ selbsterklärend.
Klar.
Obwohl ich die Nummer, die ich mit ihm gemacht habe, die haben wir eigentlich für jemand anderen geschrieben.
Darf man sagen, für wen ist das?
Also wir haben es angeboten, es war jetzt war kein Auftrag, aber...
Oder warte, stopp, sag's nicht, ich will raten, gib einen Tipp. Oder kenne ich die Person?
Persönlich nicht, nee.
Mag ich das, was die Person macht? Oh nee.
Das geht in eine falsche Richtung.
Okay, warte, aber ich kenne Songs.
Ja.
Okay. Ist aus dem Schlager?
Was, Bruder?
Ob es aus dem Schlagerbereich ist.
Ja.
Aber eine Frau?
Ja.
Vanessa Mai?
Ja. Ja. Aber, muss man mal Nico fragen, ob wir das reinstellen dürfen. Aber im Prinzip ist ja kackegal. Also, der Song wurde ja nicht
angenommen. Sie hat den ja nicht genommen.
Ich weiß gar nicht, ob sie den überhaupt gehört hat. Und irgendwie waren Nico und ich, wie so oft, wenn wir Songs für andere schreiben, super hyped.
Boah, das kenne ich. Und es fällt einem leichter auch ein bisschen, ne?
Ja, total. Ja, weil du relativ, also du musst ja selber nicht irgendwie unbedingt was verarbeiten. Deswegen ist Blindes Herz wahrscheinlich so der einzig nicht ganz so persönliche Song auf dem Album, würde ich sagen. Mhm. Obwohl ich da schon auch die Situation eines sehr, sehr guten Freundes von mir wiederfinde in diesem Song. Sad story, but true story.
Ja.
Genau, aber das hat sich irgendwie so ergeben. Und dass das so rockig geworden ist, das ist halt eine komplett andere Entwicklung. Also die Demo war bei weitem nicht so rockig, wie das
ist. Ist auch ein bisschen ungewöhnlich für dich, ne?
Ja, aber liebe ich total.
Aber ich find's auch cool.
Liebe ich total. Und im Palladium, also die Folge wird jetzt vor dem Palladium auch erscheinen, aber ich sag dir, im Palladium, da freue ich mich richtig krass
auf die Nummer. Ja, ich glaube, das ist live auch ein richtiger Kracher. Dann, du hast noch 2,
Nessie.
Ich mich gerade, 2 weitere.
Nessie ist noch drauf.
Mhm. Wie kam das?
Die habe ich, wir haben tatsächlich jetzt, in Geigenhimmel ist ja eine Single aus dem Album und ich feiere ja immer so ins Release rein mit so einem Insta-Live. Da habe ich sie dann dazugeholt und dann haben wir die Story nochmal aufgerollt, wie das entstanden ist. Und dann habe ich nochmal in meine DMs geguckt und ich habe das erste Mal, habe ich ihr 2019 geschrieben, aber das war nur so eine Reaction auf eine Story, so hahaha, voll witzig mäßig. Und dann ging es immer so weiter und dann hat sie irgendwann auch mal geantwortet, aber es war halt echt nur so, keine Ahnung. Sie postet irgendwie witzigen Hunde-Content und ich finde es mega lustig. Und dann habe ich sie irgendwann 22 mal gefragt und ihr auch einen Link geschickt, so ob sie nicht mal Bock hätte. Da habe ich 2 Monate später nochmal nachgefragt, ob sie denn mal reingehört hat. Da habe ich ein paar Wochen später nochmal ein Fragezeichen hinterher geschickt.
Boah, du bist aber hartnäckig auch.
Da kam gar nichts. Und dann hatte ich diese Geigenhimmelnummer mit meiner Strophe und dem Refrain und dachte, da kann ich mir das richtig gut vorstellen. Und ich wusste, dass Phil, mein Producer, mit ihr auch Sessions gehabt hat. Und hab ihn dann gefragt, ob er nicht mal fragen kann. Und tatsächlich mein Vertriebschef, der Patrick Tiede von Chapter One, der ist auch ihr Labelchef gewesen. Also sie war bei Walk This Way. Ich
hab's ja vorher schon Verbindung so.
Genau, heißt, sie wurde von Patrick Tiede so nach dem Motto, ey, hast du schon mal von Motoris gehört, kennst du den?
Der hat und sie so, ja, der hat auf meinen Hunde-Content reagiert.
Nee, sie so, ja. Und dann Phil so, ey, kennst du hier Motoris? Ja. Und dann hat Phil ihr aber den Song geschickt.
Ja.
Und sie war Feuer und Flamme dafür und fand das ultra geil. Und so ging das dann super zügig, ich glaube 2 Wochen oder so, bis ich ihren Part hatte. Und auch die Hook hat sie dann auch nochmal gesungen, es war Arsch auf einmal, es hat richtig geil gepasst. Ging super schnell und die ist super krass, Mann. Die ist super nett, die ist ultra witzig, die ist einfach so, dass du denkst, Also eigentlich war ich so ein bisschen ehrfürchtig, so eine, boah, das ist so die, Starstruck, die deine Mutter gemacht hat. So. Ja, ja. Deine Mutter hat das immer gewusst, kennt jeder.
Ja.
Dicker war es mit Sido und Savas so, wo du denkst, ey, das sind unsere Jugendidole, neben Sammy Deluxe zum Beispiel natürlich.
Ist das Ironie? Cengiz, ist das Ironie? Nur einmal ganz kurz, weil ihr das nicht sehen könnt. Cengiz sitzt gerade wie so ein Mönch mir gegenüber, isst Oliven und nickt.
Naja, wir verarschen uns immer gegenseitig, weil ich in meiner Jugend irgendwie mit Bushido aufgewachsen bin. Das war so ein Rap-Ding neben Savas und Sido. Und Cengiz war voll Sammy Deluxe. Ja. Und ich konnte damals gar nichts. Heute Sammy, super geil. Neue Nummer mit DJ Desu, feier ich tot. Aber ich konnte damals mit Sammy null was anfangen. Und Cengiz kann damals wie heute mit Bushido nichts anfangen. Deswegen verarschen wir uns immer so ein bisschen. Egal, long story short. Auf jeden Fall war ich schon so ein bisschen starstruck und so. Und dass sie dann so nice und vor allem so unkompliziert ist. So gerade in diesem Business und in dieser Industrie, wo du gefühlt nur mit komplizierten Menschen zu tun hast, was. Sehr, sehr schön, mal so eine unkomplizierte Zusammenarbeit zu haben, auch mit, ey, ich bin am 13., 14. in Berlin, können wir ein Video drehen? Ja, ja, gar kein Problem.
Geil.
Ey, ich würde jetzt hier live bei Insta gehen, so 23, 45, bisschen spät, aber hast du Bock, irgendwie mit reinzukommen, dass wir irgendwie ins Release reinfallen? Ja, eigentlich bisschen spät, aber geiler Song, gar kein Problem.
Mega.
Super cool.
Das ist cool.
Und Ela als letztes, das war da tatsächlich auch ein bisschen eine kritische Story, weil wir den Song, das war der letzte fürs Album. Und eigentlich hatten wir Freitag Masterabgabe und sie hat, glaube ich, am Mittwoch, zwei Tage vorher, das Feature zugesagt. Oh. Konnte aber nicht nach Essen kommen, sondern erst am Montag die Woche danach, heißt drei Tage nach Abgabe. Und dann musste ich die Masterabgabe irgendwie nochmal eine Woche verschieben, was eigentlich gar nicht mein Ding ist. So, ich will immer, dass wir alle Fristen einhalten, weil auch da erwarten wir das halt von unserem Gegenüber auch. Und wollen da natürlich mit einem guten Beispiel vorangehen. Das hat in dem Fall nicht geklappt, aber es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Dann haben wir Montag unter Druck die Nummer aufgenommen, das auch noch mal eine Unplugged-Version gemacht und ja, bin ich auch sehr, sehr happy mit dem Song.
Du hast es eben schon angesprochen, Industrie, das soll ja so ein bisschen auf jeden Fall auch Schwerpunkt werden von der Folge. Das klingt so jetzt so ein bisschen trocken, aber wir kriegen das schon hin. Es gab tatsächlich auch relativ viele Nachfragen über Instagram in Bezug auf so Industriegeschichten, aber bevor wir das machen, spielen wir ein Spiel. Ihr kennt es alle. Unpopular Opinions mit Motoris. Und diesmal, ich erkläre es nochmal für die Leute, die die erste Folge nicht gehört haben. Vier Freunde, Bekannte, Verwandte, MusikerInnen stellen eine unbeliebte Meinung über Mo. Und ich sage nur die Namen generell und Mo muss dann zuordnen, von wem was ist.
Okay.
Alright, let's go. Die Personen, die diesmal was gesagt haben, sind Mike Krämer, bekannt von Milieu oder Ex-Milieu, muss man ja leider inzwischen sagen, vom Fabi aus deinem Team, Roman Lob, I'm standing still und natürlich auch vom Andi, weil der Andi einfach eine Rakete ist. Wieder Grüße gehen raus an Andi.
Noch gehen Grüße auch von mir
raus. Noch gehen Grüße raus. Okay, ich lese dir jetzt wild vor, du erträgst das einfach, nicht dazu äußern und dann ordnest du zu, von wem was ist.
Ich soll mich nicht dazu äußern?
Ja, erst später erstmal dann. Okay. Erstmal zuordnen. Wenn man Mo fragt, ob Nutella mit oder ohne Butter, sagt er ganz klar viermal nein. Das ist die Nummer eins. Mo kann nicht gut verlieren, aber noch schlechter gewinnen. Das ist die Nummer zwei. Jetzt kommt was mir sehr gut gefällt.
Das ist so true.
Was ich auch genauso unterstützen würde, das ist mir auch schon aufgefallen, auch wenn es heute nicht stimmt. Mo trinkt nichts außer Red Bull und Black Forest Wasser.
Okay.
Und die, jetzt kommt wieder mein Highlight, mein persönliches. Beim Fußballspielen ist er der größte Schwalbenkönig. Im Spiel hört man bei dem mehr Ass als in Stay Alive von den Bee Gees.
Okay, alles klar.
Okay. Alle auf dem Schirm?
Nee, aber das letzte kommt von Andy auf jeden Fall.
Das ist richtig.
Auch hat man alleine an der Komplexität seiner Aussage, der ist so ein verkappter Poet.
Hat er gut gesagt.
Das mit Black Forest und Red Bull, also ich trinke Energy Drinks, aber kein Red Bull. Aber das könnte von, Moment, das könnte von Mike kommen.
Ist diese Antwort eingeloggt?
Mhm.
Das ist richtig.
Dann, was waren die anderen beiden?
Mo kann nicht gut verlieren, aber noch schlechter gewinnen.
Fabi? Das ist richtig. Das ist Fabi. Das ist aber auch absolut richtig, ja. Und?
Und dann bleibt natürlich noch eins offen. Wenn man Mo fragt, ob Nutella mit oder ohne Butter, also, sagt er ganz klar viermal nein.
Ja, man merkt, dass der Roman noch ein
bisschen... Von Stand Still Lob.
Merkt man, dass er noch ein bisschen angeschlagen ist nach der Mandlob.
Ja, ja,
also gut. Da bin ich jetzt ein bisschen
an dieser enttäuscht. Stelle alles Gute und gute Besserung. Also, das meine ich jetzt ernst. Es klang so ironisch, wirklich, Roman. Ich hoffe, dir geht's
gerade besser. Weiß man ja nicht, besser. Du hast ihn ja mal gesubbt jetzt. Vielleicht sägst du ja an seinem Stuhl.
Ey, ganz ehrlich, ich habe mir diese Nummer drauf gezogen. Wenn er noch einmal ausfällt, würde ich es schon noch singen. Aber ich glaube, der Band Stadtrand tut es auch gut.
Nee, gute Besserung mal, Bro. Ich hoffe, bis dieser Podcast raus ist, musst du schon.
Ja,
doch, da muss er schon fit sein.
Wir
sind am Samstag bei ihm zum Spare Ribs Essen eingeladen. Natürlich muss er
schon fit sein.
Ja.
An dieser Stelle gute Besserung. Mann, ey, das Spiel ist zu einfach, ne?
Nö, eigentlich nicht.
Ist einfach fix.
Aber um da mal so ein bisschen Stellung zu beziehen. Also ich bin wirklich ein schlechter Verlierer.
Bist du jemand, der dann gewinnt und einem sagt, das noch ein Jahr später, ey, weißt du noch, als ich gegen dich im...
Nee. Weil das einfach zu häufig passiert.
Oh, unangenehm.
Also ich halte keinem vor, dass ich gewonnen habe. Ich fange eher bei Verlieren, bin ich eher so, mittlerweile gratuliere ich schon, aber wie hat der Jengis danach gesagt, dann kommt immer noch ein Aber. Es gibt immer eine Erklärung.
So eine Ausrede, so,
du hast das super gut zusammengefasst. Der meint so, wenn der Mo verliert, dann fängt er an mit dir darüber zu diskutieren, warum er verloren hat. Und wenn er gewinnt, hält er einfach Schnauze. Dann geht's einfach weiter.
Bei den anderen Sachen, Schwalbenkönig, stimmt das so?
Ich weiß gar nicht, was der Andi sich überhaupt rausnimmt.
Ich glaube, der hat einfach diese Idee mit den mehr A's als in der A's bei Stay Alive und wollte das auf dich ummünzen. Ich kann mir das auch überhaupt nicht vorstellen, Mo. Du und Schwalbenkönig.
Ah, doch, früher, also, ich habe das schon genossen. Ich habe den Kontakt immer gesucht.
Ja.
Und es gibt, also, es war schon hier und da so, dass ich, wenn man eine Schwalbe gezündet hat, du vielleicht mal einen Elfer gekriegt hast, du hast das schon gut gefeiert auch einfach.
Das
ist
auch geil.
Also ne, wir reden ja jetzt nicht davon, dass meine Schwalbe darüber entschieden hat, ob mein Verein jetzt Champions League gespielt hat oder ob irgendein anderer Verein in die Bedeutungslosigkeit des deutschen Profifußballs absteigt.
So, ey, ne? Ganz kurz, wir waren ja gestern auf dem Fußballplatz, wo du früher gekickt hast.
Ja, Mann.
Und da hat man gemerkt, also woran man merkt, dass man alt wird, wenn plötzlich die Leute, mit denen man früher gekickt hat, Vizepräsident vom Verein sind.
True Story.
An der Stelle auch Grüße an, ich weiß gar
Grüße
nicht,
an die Brees von Eintracht Köln auf jeden Fall, Grüße an Yannick und an Patrick Hieb auch. Ja, voll. Aber also ich habe da schon auch, als ich diese Asche betreten habe, auch kurz nochmal so Flashbacks gehabt und vermisst das schon. Ich habe mir 2013 vorderes, hinteres Kreuzband, also beide gerissen und das Innenband in einer Aktion und seitdem bin ich halt raus aus dem Fußball und dann ist Musik natürlich irgendwie auch immer mehr geworden, deswegen hat sich der Vermissungsgrad des Fußballs immer in Grenzen gehalten, aber so, wenn du dann so auf diese Ascheplätze deiner Jugend zurückkehrst, wo du einfach den Spaß deines Lebens hattest und wo du völlig unbekümmert warst und einfach nur geil kicken wolltest, da hat mir schon so ein bisschen das Herz geblutet, muss ich sagen. Aber ja, also ich war eher so der Typ für den einen oder anderen Beini. Ich war auch einer von denen, der weiße
Fußball... 5 gegen 2 und dann immer...
Hoppa, olé.
Genau. Joga Bonito, der weiße Brasilianer.
Ja, genau, Joga Bonito war ich auch damals. Gab es von Nike so ein Event, es war mega. Und ich hatte weiße Fußballschuhe, heißt, ich war immer einer der Ersten, der auf den Sack gekriegt hat. Ja. Also ich musste auch gut einstecken.
Die Stutzen so hoch über die Knie, so Amoroso-Style.
Ja, ja, und weiße Socken über die Stutzen.
Geil. Okay, bevor wir weiter abdriften, wir wollen ja eigentlich über Musikindustrie jetzt reden. Vielleicht gehen wir mal so wirklich den Weg von Anfang an durch. Der Song ist fertig und der soll jetzt hörbar sein. So, und dann redet man immer, ich brauche ein Label. Ich brauche einen Vertrieb. Mhm. Mal richtig für Doofe, so, die damit nichts zu tun haben. Was ist was und warum braucht man die?
Also brauchen tut man das Ganze nur, weil es die Strukturen erfordern. Also weil es die Prozesse erfordern. So behördlich. So.
Oder andersrum, wer macht was einfach? Also so, wofür sind
ja
die
auch,
da?
Also im Prinzip, gut, Steuerberater brauchst du jetzt auch nicht so zwingend, weil es so Programme wie Elster gibt, ne? Aber mir fällt jetzt kein Vergleich ein. Ein zwingendes Ding, ne? Also die sind ja ein zwingendes Ding, weil ich weiß gar nicht, ob ich jetzt hingehen kann und sagen kann, ich bin jetzt der Vertrieb. Das weiß ich gar nicht.
Du kannst einen eigenen Vertrieb machen, ja.
Ja, aber was geht damit bürokratisch...
Ja gut, was dahinter steht, weil kann ich jetzt auch nicht sagen.
Also im Prinzip bin ich mein eigenes Label oder wir sind das Label mit Usen Fedel, mit Jenkins und Fabi und haben als Vertrieb Universal Chapter One am Start und die sorgen dafür, dass das, was wir aufgenommen haben, an die digitalen Stores ausgeliefert wird und pitchen den Song bei den Kuratoren, die für Playlisten verantwortlich sind.
Vielleicht da einmal ganz kurz einhaken, so wie wichtig quasi so Playlisten sind. Playlisten kann man ja eigentlich sagen, sind ja irgendwie die neuen Charts so ein bisschen. Da geht es nicht nur um Prestige, sondern da geht es ja wirklich dann auch um, wie oft wird man gehört. Das heißt, oder anders gesagt, Playlisten sind so mit das Wichtigste, kann man das so sagen, um viele Leute zu erreichen?
Ja, um viele Leute zu erreichen auf jeden Fall.
Ja.
Neben einer, weiß ich nicht, wahrscheinlich TikTok ist da auch so ein Tool. Ne? Ja. Also wenn du mal ein virales TikTok hast, dann wirkt sich das schon auf deine Streaming-Zahlen auch aus. Aber klar, Playlisten sind das, wo du neue Leute, neue HörerInnen erreichen kannst, definitiv. Mal abgesehen von live. Also wenn wir jetzt zum Beispiel Darmstadt-Schlossgraben-Fest spielen, da stehen 4000 Leute vor der Bühne, die haben uns noch nie in ihrem Leben gesehen. Das ist für mich natürlich noch
klar.
3000 Mal wertvoller und macht mir auch viel mehr Spaß.
Das heißt, das ist Vertrieb, so digitale Stores.
Im digitalen Bereich, genau. Im physischen Bereich mit Boxen und so weiter und so fort kümmern die sich natürlich irgendwie im Normalfall darum, dass das auch alles läuft, ne? Dass die Boxbeigaben wie jetzt so ein Spiel oder Spielfiguren oder Hip-Bag oder Kölschglas und so alles irgendwie angeliefert wird, alles an eine Logistikstelle kommt und der ganze Bums irgendwie zusammengebracht wird. Und dann eben distribuiert wird an Amazon und Co.
Dann haben
und wir auch an den Einzelhandel jetzt, so weiß ich nicht, Saturn, Mediamarkt im Normalfall halt.
Genau. Dann haben wir noch Label. Was macht das Label?
Also ein Label ist ja im ursprünglichen Sinne der Tonträgerhersteller.
Was ja so ein bisschen, also gibt es noch, aber nicht mehr der Main Point ist so.
Genau, aber genau, das Label bezahlt dir eigentlich die Produktion deines Tonträgers, also deiner CD. In meinem Fall bezahle ich alles. Aber du kannst natürlich auch hingehen und mit Vertrieben, oder auch wenn ich bei Universal auch im Label wäre, wäre es da natürlich auch um Vorschüsse gegangen. Dann kriegst du irgendwie 100.000 Euro und musst davon dein Album, die komplette Produktion, Videos, alles Mögliche bezahlen und bekommst aber so lange auch kein Geld von deinem Label, bis du diese 100.000 Euro wieder eingespielt hast. Also ist eigentlich nur ein teurer Kredit.
Genau. Lass uns einmal einhaken, Universal, nach außen hin so ein ganz dicker Begriff, ist ja auch tatsächlich ein dicker Player. Was war für dich so dieser Moment, wo klar war, ah, ich arbeite jetzt mit Universal, gab es plötzlich neue Hoffnung oder wie konntest du das für dich einsortieren, was das für deine Zukunft bedeutet?
Man muss das so ein bisschen relativieren, weil es halt wirklich nur in An- und Abführung Vertriebsstil ist. Dementsprechend ist auch so der Verantwortungsbereich von denen nicht so groß, wie er wäre, wenn es ein Label-Deal wäre. Weil bei einem Vertriebsdeal ist die Entscheidungsgewalt und alles ist komplett bei mir. Das Einzige, was die machen können, ist sagen können, ey, was hältst du davon, den und den als Single zu machen? Wir würden den sehen, fänden wir geil. Wenn ich sage, nö, ich nehme den und den, dann ist das halt so. Dementsprechend ist auch so die Hoffnung oder das, was man sich so vorstellt an Impact, war bei mir, ich bin da dann relativ nüchtern so. Ne? Ich habe gemerkt, also es gibt halt Sachen, die sind, also alles, was Business angeht, ist bei mir nicht so sehr mit Emotionen besetzt, weil das oft mit falschen Hoffnungen einhergeht und man da auch oft einfach enttäuscht wird. Deswegen bin ich ja relativ nüchtern. Dadurch, dass es ein Vertriebsdeal war, wusste ich, okay, wir haben so ein Distri-Plus-Deal gemacht, heißt, du hast auch so ein bisschen A&Ring dabei, also genau das, was ich eben gesagt habe, so ein bisschen erklären, Beratung.
Genau,
so Artist und Repertoire heißt es eigentlich. Ein A&R ist eigentlich dafür zuständig, neue Künstler zu finden und zu sein fürs Label dann im Normalfall.
Und
dann zu
überlegen, was machen die für Songs und so. Genau. Also wirklich die beratende Position, könnte man vielleicht so sagen.
Genau, heißt, das ist dann das, wie zum Beispiel, hey, Geigenhimmel, voll geil, willst du den nicht als Single bringen?
So. Auch Vorschläge zum Beispiel, wie wäre es mit einem Feature mit XY?
Exaktamente, ja. Genau. Und so ein bisschen Marketing-Input und sowas. Das ist so der Deal, den ich dann quasi irgendwie mit Chapter One habe. Deswegen ist es jetzt nicht so, dass ich irgendwie 80% von all meinen Einnahmen abgebe und denen aber dann genau auch die 80%ige Verantwortung für all das, was so an Promo, Marketing und allem Möglichen passiert, geben kann, sondern die größte Verantwortung liegt immer noch bei mir. So.
Das heißt, dieses Ding, was sich vielleicht jetzt Leute vorstellen, ah, der Mo ist jetzt bei Universal, das gibt es so nicht.
Ich weiß nicht, was die Leute sich vorstellen.
Ja, du. Also das, was man also mit Universal verbindet, damit verbindet man ja wirklich so diesen ganz, ganz großen Riesenerfolg.
Ja, den habe ich ja obviously nicht. Aber was nicht ist, kann ja noch werden.
Beziehungsweise anders gesagt, glaubst du, du wirst dadurch, dass du bei Universal bist, erfolgreicher?
Ich glaube schon, dass ab einem gewissen Punkt in deiner Karriere, und ich weiß nicht, wo dieser Punkt ist, wenn du so eine Erfolgsskala nimmst, dass wenn du vielleicht auf einer 7 oder so bist, kann dich halt so eine Struktur nicht problemlos, aber deutlich einfacher und schneller ganz hoch auf eine 10 boosten. Das glaube ich schon. Weil einfach die Strukturen, die dann da herrschen und die Power, die die halt haben, schon brutal ist. Wenn du aber wie ich jetzt auf einer 4 oder 5 rumkrebst, so dann schaffen die es, glaube ich, auch nicht viel, viel schneller als irgendwelche Nicht-Major-Labels dich oder Major-Vertriebe dich auf eine 7 oder 8 hoch zu boosten.
Darauf wollte ich so ein bisschen eigentlich auch hinaus, ne? Dass man so denkt, ah, Major-Label gleich, zack, alles problemlos nach oben.
Nochmal, es ist kein Label-Deal, ne? Es ist wirklich nur ein Distributor.
Genau, ja, genau. Und die, du hast es so ein bisschen schon mal angerissen, aber vielleicht können wir da genau drauf eingehen. Es bleibt ja, dieser Independent-Charakter, der bleibt ja so.
Komplett.
Die macht viel im eigenen Haus, sag alles. Ich mal. Du entscheidest ja viel. Jengis macht viel Grafikdesign-Zeug.
Alles.
Beispiel die Boxen. So, ich habe mich letztens mit Jengis getroffen, in die Box reingeguckt. Das sieht halt schon krass aus. Ne? Das sieht jetzt nicht aus, wir lassen jetzt mal irgendwen jetzt mal die Box machen. Man hat nicht das Gefühl, ah, die machen alles selbst. Das sieht richtig hochwertig und krass aus. So, deswegen Kompliment an dieser Stelle auf jeden Fall. Und vielleicht einfach mal, wir können mal auf die Box eigentlich eingehen, weil das gerade, glaube ich, für die HörerInnen, die vielleicht so wirklich so die-hard Motoris-Fans unterwegs sind, vielleicht interessant ist, warum ist was drin? Also was einfach, wir haben ja im Vorfeld zu diesem Podcast gesagt, ich greife das nochmal anders aus, wir machen so richtig Butter bei die Fische, warum die Box kaufen?
Also erstmal nochmal zu deinem Eingangssatz, was so dieses ganze Grafikding und so angeht. Der Django ist halt eine Maschine. Der Django ist so ein Typ, der tickt ähnlich wie ich. Der kann es nicht leiden, wenn er irgendwas nicht perfekt macht. Und der ist dann so, dass er dann zu Hause sitzt und sich stundenlang mit seinem großen Maß an Grundknowledge, was er schon hat, sich das perfekte Wissen dazu aneignet. Bei dem gibt's nicht, ah, kann ich nicht oder geht nicht. Das gibt's wirklich nicht. Es ist so, ja, muss ich mir mal angucken. Und dann fuchst er sich da rein und hat sich da auch so ein Koffer an Knowledge irgendwie, so ein Werkzeugkoffer angeeignet, der ist halt super. Ne? Also der wächst genau wie ich immer weiter mit, je größer die Aufgabe, vor der wir stehen, desto mehr sind wir mental im Eimer, aber desto krasser und schneller wachsen wir auch. Also wir sind auch mit der Box safe wieder über uns hinausgewachsen und haben da dann von jemandem wie Mumpi, mit Mumpi haben wir die Fotos gemacht, Moritz Künstler, der macht sonst, was macht der? Fanta 4?
Fanta 4 Sachen?
Böse Onkels und sowas. Also schon huge, so, ne? Richtig krasse Dinger. Der hat auch tatsächlich seit 4 Wände meine Albumcover immer gemacht. Super geiler Typ, ganz liebe Grüße an der Stelle. Und alles danach kam halt von uns, ich weiß gar nicht mehr, wie die Idee kam, dieses Quiz da reinzumachen. HWAB, hier wissen
genau,
es alle
lass
besser.
Darüber mal reden, was ist da drin? Also so, ohne jetzt so eine fucking Werbeveranstaltung
muss
zu machen.
Muss man noch nicht, weil die Box kann man nicht mehr kaufen.
Ach, die gibt's nicht mehr.
Weißt du doch, Bro, du hast dich doch vorbereitet auf diesen Podcast, oder nicht?
Also, diese Box gibt es nicht mehr, das wollte ich gerade sagen. Aber sie ist geil, ich durfte reingucken. Ist wirklich cool. Vielleicht, ich weiß nicht, man macht keine nach, ne? Wenn die ausverkauft ist, die ausverkauft.
Leider ja, irgendwie auch ein bisschen schade für die Arbeit, die wir reingesteckt haben, wenn man ehrlich ist. Aber, naja, egal. Dann, umso glücklicher können sich die Leute schätzen, die alle ergattert haben.
Ja.
Also, was ist da drin? Das Album ist da natürlich drin. da ist die Unplugged-EP drin, da sind nochmal 5 Songs in Unplugged-Version. Mhm. Da ist das HWAB-Quiz, hier wissen es alle besser drin, inklusive Brettspiel quasi. Wir haben den Boden der Box als Spielfeld genommen, als Spielbrett. Also versucht einfach alle Elemente, die diese Box von Grund auf mit sich bringt, auch nochmal in sekundärer Form nutzen zu können. Passend dazu haben wir Spielfiguren gemacht, da gibt es 4-mal den Mo, einmal in rotem Pulli, einmal in gelbem Pulli, einmal in blauem Pulli und einmal, glaube ich, in grünem Pulli. Inklusive so Kunststoffunterstellern, heißt, du kannst dann damit auf dem Spielfeld umherwandern. Und ich glaube, es gibt All-In, lass mich mal gerade kurz nachgucken, wie viele Quiz-Fragen es gibt. Wir saßen nämlich hier und haben dann...
Jengis hat mir eine Liste, ehrlich gesagt, gezeigt.
Warte kurz.
Und das waren viele, ne?
Ja, es sind 260 Fragen plus noch so Aktionskarten und Mocha. Und wir saßen hier und haben uns den Kopf zerbrochen, welche Fragen man denn über mich wissen kann
und auch beantworten kann. Ich weiß das noch, weil du hast mich gefragt, ey Juri, fällt dir noch was ein? Stimmt. Und da hast du mir aber nicht gesagt, wie abgefuckt das ist, quasi schon so viele Fragen irgendwie sortieren zu müssen. Ich habe dir aus Spaß so 10 geschrieben, die überhaupt gar keinen Sinn ergeben. Einfach dachte, ich bin total lustig. Jetzt im Nachhinein, wo ich weiß, wie viel Arbeit das war, auszusortieren. Entschuldigung an der Stelle. Aber Glückwunsch genau an die Leute, die die Box haben. So, es gibt sie nicht mehr und wie ich jetzt gehört habe, wird sie auch nicht mehr geben. Und wir grinden schon wieder in Endspurt von der Folge. Aber was ich in der ersten Folge versprochen habe und was wir jetzt auf jeden Fall machen, Mo, möchtest du etwas sagen?
Ja, ich habe noch nicht alle Boxinhalte aufgezählt. Sorry. Aber ist okay. Was haben wir noch drin? Wir haben wieder ein Kölschglas drin. Wir haben wieder ein Hip-Hack drin. Wir haben ein Poster drin. Wir haben 3 verschiedene Sticker-Motive. Fünf Sticker jeweils drin. Weil mich das als Konsument mega aufregt, wenn da so jemand 3 verschiedene Sticker-Motive reinballert, aber nur 1 Sticker davon. Ja, was soll ich ja machen? Da muss ich mir den ja einrahmen. So, dann kann ich kann ja keinen kleben. Und wir haben, was haben wir denn noch drin? Das Unplugged-EP hatten wir schon. Na, ist ja auch egal, können die Leute ja im Zweifel auch selber einfach reingucken. Aber wir haben uns auf jeden Fall bodenlos Mühe gegeben. Und ja, keine Ahnung, hinter jedem Boxinhalt steckt halt einfach A, sehr viel Liebe, B, sehr viel Zeit an Ideenfindung und Gedanken, die man da reinmacht. Vor allem wollten wir halt auch da wieder Qualität liefern. So, für mich gibt es nichts Schlimmeres, als dass jemand irgendwie so 2-Euro-Speaker-Boxen von Alibaba.com bestellt und da irgendwie sein Logo drauf stickert und das als seine Bluetooth-Box verkauft. Sondern wir wollen auch irgendwie was machen, wo die Leute mit Spaß haben, so wie das Spiel Mehrwert, wie die Unplugged-EP, die es sonst nirgendwo gibt. Ja, Hip-Bag, was irgendwie so ein bisschen styly um die Ecke kommt. So ein Kölschglas, was halt ganz witzig ist, aber man kann auch was daraus trinken. Das war uns bei der Box super wichtig. Und ja, wie gesagt, vielleicht ist es jetzt halt auch einfach die letzte Box für eine lange Zeit. Mhm. Deswegen wollten wir da auf jeden Fall nochmal was Besonderes machen. Und das ist uns, glaube ich, definitiv gelungen. Also so viel Herzblut wieder reingeflossen ist, ich meine, das sagt jeder, aber in unserem Fall stimmt es halt einfach.
Man kann es ja ruhig sagen, die Box steht gerade vor uns und sieht wirklich richtig, richtig geil aus, deswegen dickes Kompliment an dich, Jengis, so sehr, sehr cool. Wir beenden jetzt gleich die Folge, aber ich habe ja versprochen in der allerersten Folge, wir werden ein paar Fragen, die bei Instagram gestellt wurden, heute versuchen zu beantworten. Es gab unglaublich viele, wirklich sehr, sehr viele. Ich habe mir eigentlich jetzt 7 rausgesucht, aber aufgrund der Zeit werden wir es nicht machen, aber wir werden in der nächsten Folge einfach nochmal ein paar mehr mit reinnehmen. Aber wir haben heute so viel schon gequatscht, dass wir jetzt, ich habe mir jetzt mal 3 rausgesucht, die wir jetzt noch beantworten. Das ist einmal, wird die Setliste demokratisch oder modiktatorisch entschieden von Jona_MVITT00?
Klingt voll hart, ne? Aber
ja, ein bisschen, aber
diktatorisch. Also ich entscheide die Setlist, na klar. Aber ich frage schon auch mal die Jungs, ey, also wenn ich unsicher bin, so, ey, würdest du den Song wirklich nach dem machen? Oder wie findest du das so? Check das doch mal, guck doch mal, findest du das so von der Achterbahnfahrt der Gefühle, die man ja an so einem Konzert durchlebt, irgendwie, findest du es gut? Macht die Reihenfolge irgendwie für dich auch Sinn? Oder ja, auch da wieder, ne? Ich nehme die Jungs so ein bisschen als reflektierende Elemente mit. Und ja, lass meine Gefühle für die Setlist entweder bestätigen oder bei Unsicherheiten mich auch, na, nicht eines Besseren belehren, aber vielleicht gibt es dann auch mal besseren Input und dann wird das eine oder andere mal umgestellt, auf jeden Fall.
Dann noch eine Frage, die bezieht sich ganz gut auf das, worüber wir heute gesprochen haben. Wie teuer ist so ein Album von FabJDTHO?
Das Album mit allem drum und dran? Von vorne bis hinten.
Hat er jetzt nicht geschrieben, aber ich gehe davon aus, dass das gefragt ist.
In meinem Fall über 60.000 Euro.
Okay, wir kommen zur letzten.
Damit, guck mal, damit kann man jetzt auch den Bogen zum Anfang schließen, ob ich reich bin.
Jetzt nicht
und
mehr.
Und die Frage ganz klar mit Nein beantworten. Weil, nochmal, ich keinen Vorschuss gekriegt. Also, wollte ich auch nicht. Zahl alles aus eigener Tasche. Soll ich meine PayPal-Adresse noch irgendwo hier in die... Komm,
ne? Wir kommen zur allerletzten Frage. Und das ist für mich die tiefgründigste und tatsächlich philosophischste Frage, die man so fragen kann. Und ich finde das super, um eine Folge zu beenden. Von Marcel Spang. Magst du Maracuja?
Sehr.
Vielen, vielen Dank fürs Reinhören. Danke für die tollen Fragen. Wir werden auf jeden Fall, versprochen, in der nächsten Folge noch mehr Fragen beantworten.
Auch sinnvollere.
Auch cool. Hä?
Welche? Noch sinnvollere.
Ja, das mit der Frage nach, wie teuer ist ein Album, ist natürlich absolut sinnlos. Aber der Rest war toll. Und in der nächsten Folge werden wir ein bisschen, glaube ich, auf Moos Kontrollwahn eingehen und wie das auf die Spitze getrieben wird jetzt bei der Palladium-Show, was das mit einem macht. Also im Ernst, wie viel, was das für ein Aufwand ist, was da alles hintersteckt, wer da was wie wo macht, was euch erwartet. Und an der Stelle hoffen wir, euch geht's gut und wir hören uns zur nächsten Folge.
Bleibt gesund, beruflich auch nur das Beste. Ich freue mich auf die nächste Folge. Ich hoffe auch, ihr hattet bei dieser Folge wieder ein wenig Spaß. Seid mit uns ein wenig durch die emotionale Reise gesurft. Was bedeutet das? Die man so mitmacht, wenn man auf einmal 60.000 Euro für ein Album ausgeben muss. Und ja. Hoffe, ihr hattet viel Spaß, wo auch immer ihr den Podcast gehört habt. Hoffe ich, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Abonniert diesen Podcast. Bis dann. Ciao, ciao, ciao.